Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, schön, dass Sie wieder Zeit haben. Ich freue mich, es ist Freitag, der 15. Mai, mittlerweile unser 9. Freitagsvideo seit Ausbruch der Corona-Krise. Ja, heute möchte ich ein wenig mit Ihnen plaudern, also je nachdem, wie viel Uhr es ist, holen Sie sich bitte eine Tasse Tee oder ein Cappuccino aus der Küche, wenn Sie am Abend zuschauen, ein Whisky sauer oder auch wegen mir eine Buttermilch und machen wir es uns gemütlich. Ich möchte einfach ein bisschen mit Ihnen plaudern und einen Blick werfen auf Finanzpsychologie, vor allem wenn es um die Börse geht. Denn aus meiner Erfahrung ist es viel wichtiger, als viele Fachkenntnisse, Fachziffern, Kennziffern und alles Mögliche zu wissen und Finanzchinesisch, dass man versteht, wie die Psyche der Anleger funktioniert und wie ihre Psyche da reinpasst. Und dazu zwei Aspekte. Einmal müssen Sie sich angewöhnen, einen langen Blick in die Vergangenheit, einen langen Blick nach hinten. Und auf der anderen Seite brauchen Sie den weiten Blick nach vorne. Und der Unterschied zwischen dem langen Blick nach hinten in der Vergangenheit und der weite Blick in Zukunft liegt worin? Ja, die Vergangenheit müssen Sie kennen, aber in Ihren Akten haben. Und der weite Blick in die Zukunft, den müssen Sie in Ihrem Herzen tragen. Und da haben wir schon einen ganz entscheidenden Punkt. Fangen wir an mit dem langen Blick in die Vergangenheit nach hinten. Und da gehen wir diesmal gar nicht so weit zurück, sondern wir befinden uns ja nach wie vor in einer Phase, die sehr durch Ängste geprägt ist. Und da stellen wir fest bei dem Blick nach hinten, dass wir es immer laufend mit Ängsten zu tun gehabt haben. Und mein lieber Kollege, der Herr Kolbe, der auch ein sehr erfahrener Mann in der Finanzbranche ist und viel Erfahrung hat, der hat mir das nochmal klar gemacht und extra mal das alles aufgezählt, was so alles passiert ist, seitdem wir unseren ME-Fonds Special Values haben, womit wir uns haben rumschlagen müssen, in Anführungszeichen. Da hatten wir die Schweinegrippe, wir hatten die Vogelgrippe, wir hatten den großen Finanzcrash 2008, also die Lehman-Krise, wir hatten die Ängste um den Brexit und wir haben natürlich es mit Atomkriegbedrohung alle Nase lang gehabt, wenn Sie sich noch erinnern, im Zusammenhang mit Iran und Nordkorea. Und in all der Zeit haben wir durch gute Selektion, indem wir uns auf erstklassige Topfirmen konzentriert haben mit soliden Finanzen, die vernünftige Produkte herstellen und Dienstleistungen, die auch wirklich gebraucht werden am Ende des Tages, sind wir durch alle diese Krisen gefahren und haben das Vermögen der Anleger, der Gelder vermehrt. Und da habe ich auch noch eine schöne Geschichte. Während dieser Zeit hat mich mal ein Mensch, der hervorragend Kontakte zur politischen Szene und auch zum Geheimdienst hatte, besucht und steckte mir die Nachricht, dass also, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war, er mit Sicherheit wusste, dass innerhalb der nächsten 4 Monate die Israelis Teheran bombardieren würden. Und weil er diese Information so gesichert ja auch zugetragen bekommen hat, hat er sein gesamtes Aktiendepot verkauft und ist in Cash gegangen. Er ist natürlich nie mehr wieder reingekommen, weil die Kurse sind ihm davongezogen und das Bombardement ist ausgefallen. Also solche Story, je nachdem, in welchen Kreisen Sie sich bewegen oder welche Börsenbriefe Sie lesen oder andere Journalien, werden Ihnen immer wieder mal zugetragen. Und das ist generell kein guter Ratgeber, sozusagen diese Globalszenarien, Weltuntergang etc., dem würde ich mich nicht anschließen, ganz bestimmt nicht. Die Erfahrung zeigt, dass die Investoren, die geduldig durchgehalten haben, besser fahren. Nun, und bei dem weiten Blick nach vorne, da muss man eins ganz klar konstatieren, der Optimist fährt besser. Und ich weiß noch, in der Zeit, als ich im schönen Heidelberg Aufsichtsratsvorsitzender für viele Jahre einer recht erfolgreichen Beteiligungsholding war, dass mir der Hauptaktionär, dessen Interessen ich ja auch wahrgenommen habe im Aufsichtsrat, der hat mir immer gesagt, Herr Elsässer, schauen Sie die herrlichen Villen an der Park Avenue, da wo heute die großen Hochhäuser draufstehen. Diese Grundstücke, die haben immer Optimisten gehört. Und da hat er ganz recht. Und ich habe ja schon mal das Beispiel gebracht. Wann war der beste Zeitpunkt, in Deutschland zu investieren? Es ist immer ein guter Zeitpunkt, wenn man fachkundig ist, zu investieren natürlich nur. Aber wann war der beste Zeitpunkt? Als alles in Schutt und Asche war. Und wir haben ja gerade das Ende des Zweiten Weltkriegs, das Jubiläum gehabt. Und schauen Sie sich mal diese Bilder an. Derjenige, der dann nicht die Flucht ergriffen hat, der nicht, ob des kompletten Zusammenbruchs und der Totalzerstörung, der nicht den Kopf hat hängen lassen, der nicht ausgewandert ist nach Florida, weil man da einen großen Kühlschrank hatte und mit Air Conditioning im Auto durch die Gegend fahren konnte. Nein, der da zurückgeblieben ist und mit der Schaufel in der Hand die Backsteine zur Seite räumte, irgendwie ein paar Mark zusammenkratzte und sich ein Grundstück inmitten der Trümmer gesichert hat. Das war der große Gewinner. Und der schöne Schokoladenunternehmer Imhoff aus Köln, der dann später die Schokoladenfabrik Stollwerk ja gekauft hat und der leider schon lange tot ist und immer tolle Hauptversammlungen in Köln abgehalten hat, ein richtiges Unikum, aber ein erfolgreicher Vollblutunternehmer, der hat in dieser Zeit mit einem Sack Zucker angefangen und Zucker war unter den Briten in der britischen Besatzungszone rationiert und diesen einen Sack Zucker hat er gegen einen zweiten eintauschen können und so weiter. Und so entstand sein Schokoladenimperium. Nun, warum fahren Optimisten generell als Geldanleger besser? Wir reden hier nicht über eine unrealistische Wahrnehmung der Gegenwart und auch nicht der Einschätzung der Zukunft, sondern eine optimistische. Das hängt mit der Finanzpsychologie zusammen. Es ist nun mal so, die Kursstürze an einer Börse, dass die Kurse stark fallen, diese Perioden sind immer viel kürzer als die Perioden steigender Kurse. Und womit hängt das zusammen? Der Mensch erträgt den Zustand einer panikartigen Angst, kann er nicht lange aushalten. Das heißt, entweder steckt das weg, dann kommt er sozusagen ohne Aktion durch. Oder aber er kann es nicht wegstecken, dann muss er sie abschütteln. Das heißt, in dem Fall schließt er sich der Panik an und verkauft die Aktien, schmeißt sie raus und sagt, ja, habe ich immer gewusst, Aktien und das Ganze ist ja nichts für mich. Das heißt, diesen Zustand einer Panik, der hält sich nicht lange. Das heißt, geschichtlich gesehen sind die Perioden von Kurszusammenbrüchen viel und schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen viel kürzer, weil auch auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene wird alles Mögliche getan, weil der Mensch diesen Zustand hasst. Also wird viel passieren, den schnell zu ändern. Im Vergleich dazu fällt es dem Menschen sehr leicht, sich an schöne Fantasien zu gewöhnen, an schöne Vorstellungen über wachsende Gewinne, um weitere Kursanstiege, ein wachsendes Vermögen, das sind wunderbare Gefühle und die verträgt er psychologisch ganz prima. Das heißt, auf steigenden Kursen zu sitzen, ja, und auf jedes Jahr höhere Dividenden zu kassieren und so weiter, das vertragen die Leute sehr gut und sind bereit, aufgrund dieser Sicherheit, die sie empfinden, auch nachzuinvestieren. Da machen sich gar keine Sorgen. Und entsprechend ist dann der Verkaufsdruck in diesen Phasen überhaupt nicht da. Wozu denn auch? Das heißt, die Phasen von Aufbau, von steigenden Kursen halten rein psychologisch viel länger an. Und jetzt werden viele von Ihnen denken, ja, aber wenn die Kurse doch fallen und so weiter, das zeigt doch, dass die Firmen nicht mehr so viel wert sind. Und das ist eben auch ein weit verbreiteter Irrtum. Und ich glaube, in einem unserer vergangenen Videos habe ich ja schon mal gefragt, wenn an einem Tag ein Kurs stark fällt, gab es dann mehr Verkäufer oder mehr Käufer? Der Kurs fällt. So, wie war das an dem Tag? Mehr Käufer oder mehr Verkäufer? Ja, die Frage ist natürlich falsch. Wenn ein Kurs zustande kommt, was weiß ich, Nestle steht auf 100, dann gibt es immer genauso viele Käufer wie Verkäufer. Es wurden genau immer gleich viel Aktien gekauft wie verkauft. So, was macht den Unterschied aus? Warum fällt an einem Tag ein Kurs und warum steigt an einem Tag? Es hängt ab von der Dringlichkeit. Wenn die Leute dringlicher ums Verrecken verkaufen wollen, aus Angst zum Beispiel, ohne Limit, dann wird der Kurs eher fallen, weil die Käufer werden sagen, noch, warten wir doch mal ab, jetzt ist 11 Uhr, mal gucken, ach guck mal, der verkauft sich ja auch billiger, der ist ja schon ganz nervös, kaufe ich doch lieber auf tieferen Kursen und dann kauft er es später. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, wenn Sie sehen, oh, der Kurs ist gefallen, dann heißt es ja nicht, dass da nur Verkäufer waren, sondern es waren genauso Käufer da. Die haben sich ja auch Gedanken gemacht. Und jetzt kommen wir zur psychologischen Untersuchung. Fallen Kurse leichter oder steigen Kurse leichter? Was steht hinter Verkäufen und was steht hinter Kaufüberlegungen? Und was da nicht bedacht wird, und das ist die große Chance für uns langfristige, unabhängige Anleger, und das ist herrlich. Die Verkäufe, die Überlegung, warum jemand eine Aktie verkauft, haben selten etwas nur mit Ratio und nur selten etwas mit der echten Bewertung der Firma zu tun. Denn abgesehen von Panik und Angst sind Verkäufe in der Regel durch den Lebensalltag bestimmt. Die Leute brauchen Geld. Sie haben also Aktien und haben Geld. Wenn also einer Geld braucht und er hat ein Aktiendepot, dann schaut er rein und entscheidet sich, die oder die Aktie zu verkaufen. Und warum kommt denn diese Bredouille? Die Tochter heiratet, die Hochzeit ist auszurichten. Das Auto ist zerdeppert, es muss in die Reparatur. Im Sturm hat's die Dachziegel weggehauen, das Dach muss neu gedeckt werden. Der Steuerbescheid flattert rein, die Nachzahlung ist höher als gedacht, muss er auch verkaufen. Überall gibt es den ganzen Tag auf der ganzen Welt irgendeinen, der durch den normalen Lebensabschnitt zu einem Verkauf kommt. Das hat mit der Überlegung, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wie ist die Zukunftsaussicht, nichts zu tun, ganz und gar nichts. So. Und all diese Verkaufsorders, jeden Tag reflektieren alle Verkaufsorders auf der Welt, New York, Zürich, London, überall, die spiegeln das Leben wider. Und bei der Überlegung, ja, ist der Kurs denn akzeptabel, haben sehr viele Leute erstens gar keine Wahl und haben gar keine Zeit, die müssen dann verkaufen. Aber bei vielen muss man ja dann auch sagen, ja Gott, Ihre Unterstellung, wie kann denn einer bei so einem Kurs jetzt so tief noch verkaufen? Das ist eine völlig falsche Betrachtung, denn wir wissen ja gar nicht, wie es um denen steht. Die einen haben vielleicht die Aktie vor 15 Jahren gekauft und obwohl sie jetzt um die Hälfte gefallen ist, sitzen immer noch auf einem riesigen Gewinn und fahren jetzt diesen Buchgewinn ein, die realisieren diesen Gewinn. Ein anderer hingegen macht einen Verlust, weil er erst vor 3 Monaten gekauft hat, muss sich kurzfristig, ist er gezwungen zu verkaufen und fährt also diesen Verlust ein. Ein anderer hat die Aktie geerbt. Auf Deutsch, der hat ihn überhaupt nichts gekostet. Dem ist völlig wurscht. Hauptsache, der kommt ans Geld. Ob die jetzt 80 ist oder 74, das ist dem völlig Schnutz. Hat ihm ja gar nichts gekostet. Was ich sagen will, ist, das Grübeln darüber, warum um Gottes Willen ist denn die Aktie von 38 jetzt auf 34 gefallen, hat häufig mit der Firma und mit nüchternen Überlegungen nichts zu tun, sondern einfach eine Ansammlung dieser Erlebnisse aus dem Weltgeschehen, aus den täglichen Bedürfnissen der Leute. Und Leute haben immer ein Bedürfnis, irgendwelche Rechnungen zu bezahlen. Und dann müssen sie eben auch an sozusagen dieses Eingemachte. Also machen Sie sich nicht zu viel Gedanken, warum Kurse fallen. Denn Kurse fallen an sich automatisch von ganz alleine sehr leicht. Und deshalb haben wir, die wir an Kapital aufbauen oder an Sparpläne denken und mit unserem Geld vernünftig was machen wollen, sodass es sich vermehren kann und die Kaufkraft erhält, haben wir als Käufer einen strategisch wunderbaren Vorteil. Weil ich in meinem ganzen Leben noch nie einen Käufer getroffen habe, der zu einem Kauf durch das normale Leben gezwungen wurde. Die Kaufentscheidung zu investieren in eine Aktie, also eine Beteiligung an einer Firma aufzubauen, ist immer ein Entschluss der Ratio, der Vernunft. Dem liegt zugrunde eine Überlegung. Ich rechne mir etwas aus. Das heißt, die bereit sind zu zahlen, zu kaufen, haben ihre Hausaufgaben in der Regel viel besser gemacht. und sind von daher viel substanzieller. So, und bei allem, wenn es um das Kaufen geht, geht es immer darum, nicht, was ist heute, so psychologisch, privat, da müssen sich bemühen, im Hier und Jetzt zu leben, wie man sagt. Ja, hier, im Hier und Jetzt. Aber als Investor müssen Sie den weiten Blick nach vorne werfen. Sie müssen sich mit der Zukunft beschäftigen. Das Hier und Jetzt ist schon längst vorbei. Der Investor investiert in eine Zukunft und zahlt dafür eine Prämie oder bekommt einen Abschlag, je nachdem, wie die Zukunftsaussichten sind. Und da gibt es jetzt die große Entscheidung für Sie. Bei dem weiten Blick nach vorne, beim Kaufen, wollen Sie Spekulant sein oder Investor? Und in beiden Fällen, beides ist legitim, Spekulant klingt nicht gut, aber früher war Spekulant eine veritable Berufsbezeichnung. Sie müssen sich als Investor grundsätzlich entscheiden. Wollen Sie investieren als Spekulant? Was bedeutet das? Der Spekulant erzielt ein Know-how oder hat Know-how oder malt sich etwas aus, errechnet sich etwas aus, was die anderen im Markt wohl demnächst machen werden und was für Kurse die wohl bereit sind zu zahlen. Das ist ein eigenes Fach-Know-how, ein Gespür, was man entwickeln muss. Der Investor hingegen sagt, also die anderen spinnen eh, wie gesagt, da wird verkauft und hier und da. Mich interessiert, was ist der echte Wert der Firma? Und freut sich, wenn er sieht, der echte Wert der Firma ist doch an sich viel höher. Die Börse spinnt nur. Und das ist der Unterschied zwischen Value Investing. Das sind die Leute, die beschäftigen sich mit dem Wert, mit dem Value der eigentlichen Firma, die hinter dem Ganzen steht. Und beim Spekulant möchte ich sagen, da gibt es den englischen Ausdruck Greater Fool Investment. Das heißt, der Mensch investiert in die Aktie, obwohl er weiß, sie ist doch längst viel zu teuer, aber weil alles so toll läuft, da werde ich doch wohl noch einen größeren Dummkopf später finden, der mir die Aktie teurer abkauft. Und bei dieser Party möchte ich gern dabei sein. Das ist das sogenannte Momentum Investing. Das heißt, die Leute sehen, mein Gott, die und die Branche, was weiß ich, Streamingdienste oder 3D-Drucker, das läuft doch, das ist die Zukunft. Mein Gott, sind die Bewertungen hoch, ja, oder jetzt Videokonferenzfirmen an der Börse und. Wie kann das sein, dass eine Firma, die 10 Millionen Umsatz macht, mit 1 Milliarde an der Börse bewertet ist? Aber es läuft doch, es läuft doch. Und das ist das Investing mit der Überlegung, da wird es noch einen größeren Dummkopf geben, der mir es später abkauft. Und viele können dieser Versuchung, dass da das leichte Geld zu verdienen ist, nicht widerstehen. Dennoch, ich mache hier keine Wertung. Was ich nur sage, ist, sie können nicht zwischen beiden Feldern hin und her springen. Entweder orientieren sie sturheil am eigentlichen Wert der Firma, an diesem Produkt und sagen, auf Dauer wird dieser Wert an der Börse anerkannt. Oder sie sagen, Mensch, ich kann die Menschheit, diese Investoren, die Finanzcommunity, ich kann die gut einschätzen, ich weiß, wie die ticken, im Moment läuft das, im Moment läuft jenes und dann muss man sich darauf verlegen. So, und liebe Investoren, Sie haben ja die Wahl und liebe Investorin, entweder entscheiden sich für einen der beiden Felder und bauen Ihr Know-how selber auf, wenn nicht, um Gottes Willen werfen Sie doch nicht die Flinte ins Korn, sondern sehen Sie zu, dass Sie jemanden kennenlernen, der die Ahnung hat. Oder lernen Sie jemanden kennen oder graben Sie aus, wer weiß, wer es kann, wo ein Profi ist, wo ist ein sehr guter Vermögensverwalter. Und es gibt unabhängige, sehr gute Vermögensverwalter, auch in Deutschland. Und es gibt natürlich auch gute Fonds, sowohl für das Spekulative, auch für das ruhige Langfristige. Wie Sie ja wissen, mein Fonds, der ME Fonds Special Values, ist langfristig und ruhig, nicht wahr, mit dem Ziel, im Schlafwagen vermögend werden. Das ist unser Motto seit 18 Jahren, im Schlafwagen vermögend werden. Wenn Sie auf der anderen Seite sind, um Gottes Willen, Hände weg, wenn Sie auf sozusagen die Finanzcommunity und auf den Greater Fool bauen und hoffen. Ja, also, und immer wieder werden Sie ja gehört haben, in der Vergangenheit und auch heute noch, wenn Sie vielleicht sagen, mein Gott, wir müssen doch jetzt mal in der Krise uns neu orientieren und das viele Geld auf dem Bargeld, wir müssen langsam investieren, denn die Inflation droht ja anzuspringen in den nächsten Jahren aufgrund der großen Staatsausgaben, alles richtig. Aber Sie werden gehört haben, wie gefährlich das doch mit den Aktien ist. Ja, ich kann ja nur eins sagen. Ein Depot bei einer Bank zu haben, mit guten Fonds drin und sehr gut ausgesuchten Aktien, selber gemanagt oder mit Hilfe oder im Rahmen eines gebündelten Fonds, ist zwar sehr altmodisch und sehr unspektakulär und klingt gar nicht so doll, aber es zeigt sich doch jetzt gerade in den vergangenen Wochen, wer es noch nicht kapiert hat, wie wunderbar das ist. Wie schlecht sind doch, und wir haben ja unser großes Mitgefühl, und ich betone es jedes Mal, wie schlecht dran sind im Vergleich die Gewerbetreibenden, die mittelständischen Unternehmer mit vielen oder wenigen Beschäftigten. Sie sind an der Scholle festgenagelt. Sie sind festgenagelt auf ihre Branche. Sie sind immobil. Sie haben Warenlager, PKWs, Mobiliar, Mitarbeiter, alles das und sind auf Gedeih und Verderben diesem Ort, der Region und der Lokalpolitik und Gesamtpolitik ausgeliefert. Ja, und wir als freie Kapitalbesitzer, als Besitzer von 0,01% an Nestle, 0,035% an Unilever, wir sind frei. Wir bleiben weiter wohnen in unseren schönen Ortschaften, in Siedelsbrunn, im Odenwald, in Eisenach, in Freiburg, wo auch immer, in Kloppenburg und haben ein Depot oder mehrere Depots. Und da können wir drin liegen lassen, was wir wollen an Beteiligung, frei. Wir können ewig drauf sitzen bleiben. Wir können aber, wenn sich so etwas wie jetzt ereignet, umschichten. Wir können in Deutschland wohnen und nur Schweizer Aktien haben. Wir können in der Schweiz leben, nur amerikanische Aktien haben. Wir können aus einer Branche, in der wir 10 Jahre waren, innerhalb von einem Telefonat alles in die Medizintechnik umsetzen. Und deshalb fahren wir ja auch so gut. Die guten Werte, auch jetzt, halten sich ja ganz enorm. Und es zwingt uns niemand, in den Branchen zu bleiben, die es wirklich sehr viel länger oder fundamental schwerer haben. Also Sie sehen, es besteht Grund zum Optimismus generell. Es besteht Grund zum Optimismus heute. Wenn Sie jung sind, haben Sie alles noch vor sich. Wenn Sie schon weiter im Leben sind und viel erreicht haben, heißt es weg mit dem Mittelmaß, aufräumen, Hausputz, sich neu aufstellen. Es lohnt sich. Wie immer war es mir ein großes Vergnügen und ich muss sagen, ich freue mich immer mehr auf die Freitage, damit ich mit Ihnen sprechen kann. Noch eine Bitte. Und gleich kommt auch ein Dank, aber erstmal eine Bitte, an sich jetzt ja andersrum sein müssen. Eine Bitte, wenn Sie sehr konkrete Fragen haben, ein wirklich konkretes Anliegen, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Also bitte überfluten Sie uns jetzt nicht, aber am Ende des Videos sind ja die Kontaktdaten zu Herrn Kolbe, der der Fondsexperte ist, eingeblendet. Scheuen Sie sich nicht, ihm zu schreiben, ihn zu kontaktieren. Es mag vielleicht eine Weile dauern, aber es wird sich gemeldet und auch ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung. Ich muss mich jetzt entschuldigen, weil vergangene Woche hatte ich wegen vermehrter Arbeit leider gar keine Zeit, Ihre vielen lieben Kommentare unter dem YouTube einzeln durchzulesen, was ich sonst mache. Insofern weiß ich auch jetzt nicht, wer aus dem Ausland uns gegrüßt hat, weil da achte ich ja immer sehr drauf und nehme gern darauf Bezug. Mir ist nur eine Sache aufgefallen, eine exotische Sache, dass wir sogar einen sehr, sehr profilierten Geologen haben aus Australien, Deutschland, ein Deutsch-Australier, der seit vielen Monaten im Sudan an der Front im Explorationsgebiet tätig ist. Sie sehen also, in der Welt wird noch viel getan und der unsere YouTube sehr verfolgt und ich grüße ihn hier sehr mit. Mein Dank ist aber vor allem, dass Sie sich auch zu dem Thema Livestream gut geäußert haben. Hier werden wir jetzt mal alle Ihre Wortmeldungen sammeln und auswerten und kommen dann bei den nächsten Malen darauf zurück, in welche Richtung wir etwas tun wollen. In jedem Fall freue ich mich sehr über den Dialog mit Ihnen. Bleiben wir verbunden. Teilen Sie bitte, wenn Sie es gemocht haben, das Video weiter, damit sozusagen die Good News vorbeisegelnd an Politik und Ängsten hin zu einem sicheren Kapitalhafen, damit also dieser Weg, dass wir den weiter möglichst vielen Menschen zukommen lassen können und dass wir uns nicht ausruhen auf unserem eigenen Können und dass wir uns einfach nur selber genüsslich auf die Schulter klopfen. Also, bitte bleiben Sie aktiv, Birne an, sich nicht verrückt machen, lass dich nicht irritieren, nicht vom Weg abschubsen. Der eine wird Nein sagen, Ja sagen, wie auch immer. Sie gehen ihren Weg, holen sich Hilfe, wenn sie Hilfe brauchen, orientieren sich an erfolgreichen Leuten und das Wichtigste, kommenden Freitag bitte wieder dabei sein. Ich freue mich schon sehr und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ihr Markus Elsässer.